Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Wir hören weiter auf den Predigttext aus Jesaja 1. Die ersten 9 Verse haben wir schon gehört. Jetzt geht's weiter ab Vers 10. Hört das Wort des Herrn, ihr Fürsten von Sodom. Nimm zu Ohren das Gesetz unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Was soll mir die Menge eurer Schlachtopfer, spricht der Herr. Ich bin der Brandopfer von Widdern und des Fettes der Mastkälber überdrüssig und am Blut der Jungstiere, Lämmer und Böcke habe ich kein Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer verlangt dies von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Bringt nicht mehr vergebliches Speisopfer. Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumond und Sabbat, Versammlungen halten, Frevel verbunden mit Festgetränge, ertrage ich nicht. Eure Neumonde und Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich doch nicht. Denn eure Hände sind voll Blut. Wascht, reinigt euch. Tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg. Hört auf, Böses zu tun. Lernt Gutes tun, trachtet nach dem Recht, bestraft den Gewaltigen. Schafft der Weise Recht, führt den Rechtsstreit für die Witwe. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Seid ihr willig und gehorsam, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Ja, der Mund des Herrn hat es gesprochen. Wie ist die treue Stadt zur Hure geworden? Sie war voll Recht, Gerechtigkeit wohnte in ihr, nun aber Mörder. Dein Silber ist zu Schlacken geworden, dein edler Wein ist mit Wasser verfälscht, deine Fürsten sind widerspenstig und Diebsgesellen, sie alle lieben Bestechung und jagen den Geschenken der Weise, jagen nach Geschenken. Der Weise schaffen sie nicht recht und die Sache der Witwen kommt nicht vor sie. Darum spricht der Herrscher, der Herr der Herrscharen, der Mächtige Israels, wehe, ich will mir Genugtuung verschaffen von meinen Feinden und mich rächen an meinen Widersachern. Und ich will meine Hand gegen dich wenden und deine Schlacken ausschmelzen wie mit Laugensalz und all mein Blei wegschaffen. Und ich werde deine Richter wieder machen, wie sie ursprünglich waren und deine Ratsherren wie am Anfang. Danach wird man dich nennen die Stadt der Gerechtigkeit, die treue Stadt. Zion wird durch Recht erlöst werden und seine Bekehrten durch Gerechtigkeit. Aber der Zusammenbruch trifft die Übertreter und Sünder alle miteinander. Und die den Herrn verlassen, kommen um. Denn sie werden zu Schanden wegen der Terebinten, an denen ihr Lust hattet. Und ihr sollt schamrot werden wegen der Gärten, die ihr erwählt habt. Denn ihr werdet sein wie eine Terebinte, deren Laub verwelkt ist und wie ein Garten, der ohne Wasser ist. Und der Starke wird zum Werg und sein Tun zum Funken. Und beide werden miteinander brennen, sodass niemand löschen kann. Wir beginnen heute eine Predigtserie, eine Predigtreihe durch den Propheten Jesaja. Jesaja ist in der Bibel der erste der großen Propheten, er war auch zeitlich der erste, er wirkte vor Jeremia, vor Hesekiel, etwa 100 Jahre vor dem Exil, also so ungefähr im 8. Jahrhundert bis ins 7. Jahrhundert hinein. Und er war in diesem 8. Jahrhundert der wichtigste Prophet. Er hatte verschiedene Kollegen, die kennen wir auch aus der Bibel, Jona, Hosea und Amos und auch Micha. Während seiner Wirkungszeit wurde das Nordreich, in dem zum Beispiel er der Jona wirkte, von Assyrien besiegt zerstört und ganz, ganz viele Menschen wurden in die Gefangenschaft geführt. Und das war die absolute Katastrophe. Im 5. Buch Mose, in diesem Buch, wo Gott den Bund mit dem Volk geschlossen hat, wo das berichtet wird, kommt am Ende ein Fluch und ein Segen. Der Segen, der wird immer schlimmer und schlimmer, der Fluch wird immer schlimmer und schlimmer, bis am Ende so der Worst Case kommt. Und das ist, ihr werdet das Land wieder verlassen müssen. Ihr werdet wieder in die Gefangenschaft gehen müssen. Und das ist im Nordreich passiert. Und die Frage, die steht nun im Raum, wie geht es mit dem Südreich weiter? Wird dem Südreich dasselbe passieren? Das Nordreich ist durch Götzendienst, durch Halsstarrigkeit in diese Gefangenschaft gekommen. Das kam ja nicht von jetzt auf gleich. Immer wieder hat Gott seine Propheten gesandt. Aber sie haben immer weitergemacht. Sie waren absolut halsstarrig. Ja, wie sieht es jetzt hier mit euch aus? Wollt ihr, dass euch dasselbe passiert? Das ist die Frage. Auch im Südreich wurden Götzen angebetet. Auch dort wurden auf allen Höhen irgendwelche Heiligtümer, irgendwelche Bäume, diese Terebinden, ja, das waren so Heiligtümer, überall Götzendienst. Wollt ihr, dass euch dasselbe passiert? Und tatsächlich war es so, dass dieser Sanherib, der König der Assyrer, jetzt auch gegen das Südreich vorging, viele, viele Städte einnahm und verwüstete und dann tatsächlich auch Jerusalem belagerte. Und das nehme ich jetzt vorweg, es passierte dann so, dass Gott die Stadt nochmal rettete. Könnte man sagen, okay, entspannt euch wieder, alles wieder gut. Aber die Botschaft von Jesaja lautet an Juda und Jerusalem, kehrt um, tut Buße, sonst passiert euch dasselbe. Das vollständige Gericht wird über euch kommen, wenn ihr nicht Buße tut. Denkt nicht, ihr seid jetzt in Sicherheit. Aus diesen vielen Warnungen und Prophetien Jesajas ist dann eins der größten, längsten und umfassendsten Prophetenbücher der Bibel entstanden. Dieses Buch Jesaja schlägt den Bogen vom alten Bund, ja von Mose an bis zum neuen Bund, also erst durch das Gericht, Exil, dann der neue Bund, bis aber in die ewige Herrlichkeit. Wenn wir über den Himmel reden, dann müssen wir auch Jesaja aufschlagen, weil der darüber schreibt und prophezeit. Jesaja gehört zu den Büchern, die im Neuen Testament am meisten zitiert werden. Aus Jesaja hat Jesus seine Antrittspredigt in Nazareth gehalten, ja, über Jesaja 61, 1 bis 2. In Jesaja kommen diese Bibelabschnitte vor, die wir jedes Jahr zur Advents- und Weihnachtszeit lesen, die wir jetzt gerade besungen haben, über Immanuel, über den Spross und so weiter. Aber Jesaja gehört, glaube ich, auch zu den Büchern der Bibel, die sehr selten nur für eine Predigtreihe verwendet werden, weil der einfach so lang ist. Da traut man sich nicht dran. Ich bin jetzt seit 16, 17 Jahren hier Pastor und jetzt wage ich's. Jesaja ist ein Buch voller Schätze und wir wollen versuchen, gemeinsam diese Schätze zu heben. Vielleicht wird es so sein, dass wir jetzt nicht mit einer Predigtreihe durch das ganze Buch gehen, sondern vielleicht teilen wir es auf in drei Predigtreihen und zwischendurch gehen wir immer noch mal in ein anderes Buch, vielleicht ein neutestamentliches Buch, aber wir wollen jetzt diesen Jesaja, diese Schätze aus Jesaja heben. Und die Botschaft des ganzen Buches zusammengefasst lautet folgendermaßen: Es geht um die Offenbarung von Gottes Heiligkeit und die Konsequenzen davon. Ja, er stellt sich auch hier vor als der Heilige Israels. Gott offenbart sich als der Heilige und die Konsequenzen davon zeigt er dann, welche Konsequenzen hat das in Gericht und Errettung des Menschen. Die Offenbarung von Gottes Heiligkeit und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben für Gericht und Errettung des Menschen. Und dieses erste Kapitel, was wir heute gehört haben, das ist die Einleitung zu diesem ganzen Buch, in diese Botschaft. Eine Einführung, die heftig ist. Ja, wir sind so gewohnt, wenn wir irgendwelche Zeitschriften haben oder Bücher, vorne kommt erstmal nur eine Einleitung, ja, erstmal so ein Vorwort, das kannst du eigentlich überblättern, da steht nichts weiter drin, es wird eh alles wiederholt. Aber die Einleitung, die hat es in sich, die muss man gelesen haben. Das sind krasse Bilder von der Not, von dem Übel, von dem Elend dieses Volkes. Es ist nicht nur eine Einladung, sondern es ist eine Vorladung Gottes. Gott klagt nämlich nicht nur über seine Kinder, wie wir Eltern das manchmal machen. Ja, wir klagen über den Ungehorsam unserer Kinder. Gott klagt seine Kinder an. Nicht vor irgendwie anderen Menschen oder einem kleinen Gerichtssaal, sondern Gott klagt seine Kinder, sein Volk an, in einer Art kosmischen Gerichtssaal. Denn er ruft Himmel und Erde zu Zeugen. Gott klagt sein Volk an vor der ganzen Welt. Viermal ruft Gott Himmel und Erde als Zeugen an im Buch des Gesetzes, im fünften Buch Mose. Da, wo der Bund geschlossen ist, werden viermal Himmel und Erde als Zeugen angerufen für Fluch und Segen. Und jetzt, nachdem Juda diesen Bund wieder und wieder gebrochen hat, werden wieder diese beiden Zeugen in den Gerichtsstand gerufen. Himmel und Erde, also der ganze Kosmos, die ganze Welt. Hört ihr Himmel und horche auf, o Erde, denn der Herr hat gesprochen. Vers 2. Wir könnten natürlich fragen, gut, was geht uns das heute an? Also das war vor etwa 2700 Jahren. Das war das Volk Israel, ja, und die sind ja dann auch gerichtet worden und so weiter. Was geht uns das heute an? Diese Zeitformen in diesem zweiten Vers, wo diese Gerichtsverhandlung eingeleitet wird, die machen Folgendes deutlich. Hier wird gesagt, hört jetzt, horche jetzt auf, denn Gott hat in der Vergangenheit gesprochen. Das, was Gott damals gesagt hat, das ist heute wichtig. Darauf werden wir heute zur Rechenschaft gerufen. Und uns geht es genauso. Ja, das ist alt, das ist ein vergangenes Wort. Jesaja ist ein uraltes Buch, interessanterweise eins der am besten belegtesten durch alte Schriftrollen des Alten Testaments. Das ist also spannend, das ist wirklich ein sehr, sehr ein gut überlieferter Text. Es hält uralte Worte, aber diese Worte haben heute immer noch Relevanz für uns. Wir könnten so weit gehen zu sagen, wir werden heute vorgeladen. Wenn wir dieses Kapitel uns anschauen, werden wir von Gott vorgeladen zu dieser Gerichtsverhandlung. Und wir sollten diese Vorladung ernst nehmen, wir sollten ihr folgen. Wir sollten diese Worte auf uns beziehen, uns von Gott hinterfragen lassen. Und damit wollen wir jetzt einsteigen in den ersten Punkt, die Anklage. Eltern klagen mir oftmals ihr Leid, dass ihre Kinder sich von ihnen abgewandt haben. Dass die Kinder sozusagen die Eltern verlassen haben. Sie kümmern sich nicht mehr um die Eltern. Dann klagen sie mir ihr Leid und dann frage ich so ein bisschen nach und dann höre ich, es sind nicht nur die bösen Kinder. Die Eltern haben auch meistens ihre Schuld daran. Ja, entweder haben sie viel zu streng erzogen, waren viel zu hart mit den Kindern, oder das Gegenteil, sie waren viel zu lasch, sie haben gar nicht erzogen, immer angedroht, nie ist eine Strafe gefolgt, was die Beziehung meistens noch mehr belastet, weil entsteht noch viel weniger Vertrauen zu den Kindern. Aber wisst ihr was, wir können sicher sein, Gott hat sein Volk mit göttlicher Weisheit erzogen. In Liebe und in Strenge, mit Konsequenz und mit Barmherzigkeit. Wir können diese Erziehungswege Gottes nachlesen in der Bibel. Ist alles aufgeschrieben. Da können wir das sehen. Konsequenz und Barmherzigkeit. Und dennoch muss Gott feststellen, im Vers 2b, ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht, sie aber sind von mir abgefallen. Oder Vers 4b, sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Sind nicht nur weggegangen, sie haben ihn gelästert, ihn verhöhnt. Wie sehr hat sich Gott um seine Kinder bemüht? Was hat Gott alles getan, trotz der Sünde dieses Volkes, damit sie Gemeinschaft haben, damit sie zusammen sein können? Erinnert euch an die Predigt über Levitikus 16. Diese Opfer, die Gott eingeführt hat, damit er unter seinem Volk sein kann. Den Tempel, den er hat bauen lassen, damit er unter seinem Volk sein kann. Dann die Propheten, die er immer wieder gesandt hat, sie zurückzurufen. Ein Ochse kennt seinen Besitzer, ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Also das ist blanke Ironie. Jedes Tier weiß, wer sein Herr ist und geht zu ihm. Aber sie haben den Herrn verlassen, wollen nichts mit ihm zu tun haben und in ihrem Wahn suchen sie woanders Hilfe, denken, wir können es woanders viel besser haben. Ja, sie treiben ihren Abfall immer noch weiter, ja. Das ist wie wenn man auf einer Wanderung ist. Katharina und mir ist es mal so gegangen auf unseren Flitterwochen. Wir waren auf Mallorca, da in den Bergen, wir waren wandern. Und dann denkt man irgendwann, ach, hier ist es so schön, lass uns doch mal diesen Weg gehen, der sieht so schön aus. Und vielleicht ist es sogar eine Abkürzung. Und jetzt mit der Zeit stellt sich heraus, boah, wir haben keine Ahnung, wo wir sind. Ja, wir haben es total verlaufen. Aber man dreht nicht um, man kehrt nicht um, sondern man geht immer weiter. Man denkt, irgendwann werden wir doch den Weg wieder finden. Irgendwann kommen wir zum Ziel. Bloß nicht umdrehen, jetzt das alles wieder zurückgehen. Nein, wir gehen weiter. Bis man dann irgendwann an einem Abgrund steht und das ist meistens der Zeitpunkt, wo es dunkel wird. Ja, wenn ihr euch fragt, warum gehen ja, die Gesellschaft, wir können sagen, die Parteien, die manche Firmen, Kirchen, warum gehen wir einfach stur diesen falschen Weg immer weiter? Wieder besseres Wissen. Das ist der Grund. Und auf diesem Weg befand sich das Nordreich, sie sind untergegangen. Sie haben die Sünden immer weiter getrieben. Und Gott lässt jetzt eben durch Jesaja dem Südreich verkünden, siehst du nicht, wohin das führt? In Versen 5 bis 9 wird beschrieben, was Gott alles unternommen hat, schon vorher, um sie zur Besinnung zu führen, zur Umkehr. Diese Verse lesen sich so ein bisschen wie ein Vorstrafenregister. Das ist mein nächster Punkt, das Vorstrafenregister. Ja? Im Bild einer körperlichen Züchtigung, in Verletzungen wird beschrieben, wie Gott das ganze Land durch Angriffe der Feinde verwüstet hat. Das ganze Land ist wie so ein geschundener Körper. Er blutet aus vielen klaffenden Wunden. Da würde man auch denken, hey, geh zum Arzt, mach irgendwas, verbinde es. Aber es passiert nichts. Die gehen immer weiter. Es wird immer schlimmer. Egal. Wie so ein Drogensüchtiger, der sich mit seinen Drogen zugrunde richtet. Der weiß es ganz genau. Der kann nicht aufhören. Der macht immer weiter. Mehr oder weniger ist nur noch Jerusalem verschont. Alles andere ist schon eingenommen. Gott vergleicht Jerusalem dann im Vers 8 mit einer Hütte im Weinberg. Das ist schon krass, ja. Also Hütten, das ist so Laubhüttenfest, das war so damals, als wir uns Hütten bauen mussten. Jetzt haben wir doch unsere befestigten Städte, Jerusalem, ein Tempel, eine Stadtmauer, eine Burg. Und er vergleicht sie mit einer Hütte im Weinberg. Ein Wachhäuschen im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Also alles andere als sicher und beständig. In Jerusalem zu leben, das bedeutet, in einer windschiefen Holzhütte Schutz zu suchen vor einer Armee. Also selbst wenn man kein militärisches Verständnis hat, jedem dürfte klar sein, was das bedeutet. In einer windschiefen Holzhütte, in einem Gartenschuppen Schutz suchen vor einer anrückenden Armee. Das ist die äußere Lage. Aber die innere Lage, ihr geistlicher Zustand, der war noch schlimmer. Das kommt dann in dem nächsten Vergleich raus. Das ist dann nicht mehr nur mit einer Hütte, das ist dann mit diesen beiden Städten, die wie keine andere Städte für Rebellion standen, für Verkommenheit, für Sünde, Sodom und Gomorra. Vers 10, hört das Wort des Herrn, ihr Fürsten von Sodom. Nehmt zu Ohren das Gesetz unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Am Ende des Kapitels sagt Jesaja im Vers 21, wie ist die treue Stadt zur Hure geworden? Sie war voll Recht, Gerechtigkeit wohnte in ihr, nun aber Mörder. Und damit kommen wir zur Beweisführung, ja, der nächste Punkt. Gott macht deutlich, was sind denn jetzt konkret eure Sünden? Arme, weise Witwen, also die Hilflosen, die Bedürftigen, die Schwachen der Gesellschaft, die wurden benachteiligt, ausgenutzt, sie wurden als Rechtlose behandelt. Vers 17. Die Reichen und Mächtigen bereichern sich dagegen durch Korruption. Ja, da ist von Diebstahl und Bestechung die Rede. Es ist interessant, bevor es jetzt so eng um Jerusalem war, gab es eine Zeit des Reichtums. Ja? Durch die Handelswege und so weiter war es eine Zeit des Reichtums. Die hatten genug Kohle. Ja? Da gab es genug Geld, dass man sich hätte um die Bedürftigen, um die Waisen, um die Witwen kümmern können. Aber das Gegenteil wurde gemacht. Statt für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen, haben die Führer Blut an ihren Händen, haben Menschenleben auf den Gewissen, sie gehen über Leichen für ihren Reichtum, für ihren Machterhalt. So sind nun mal die Menschen, oder? So sind nun mal die mächtig. Macht macht korrupt, das wissen wir doch. Das ist jetzt auch nichts Neues, das ist ja heute genauso. Und das ist auch nicht das Schlimmste hier in diesem Kapitel. Das ist nur so, ja, schaut euch mal an, wie es bei euch läuft. Jetzt kommen wir zum Schlimmsten, beziehungsweise Gott hat das Schlimmste direkt an dem Anfang gesagt. Alle Beteiligten, alle von denen ich das gerade gesagt habe, die Blut an ihren Händen haben, haben Tag aus, Tag ein, Jahr aus, Jahr ein, regelkonform, termingerecht, gesetzesgetreu ihre Gottesdienste gefeiert und ihre Festtage gefeiert. Also diese religiöse Maschinerie im Tempel, die wurde stumpf weiter betrieben. Vers 11 bis 14 wird das deutlich. Ja, die Opfer wurden gebracht, Lesungen des Gesetzes, Gebete mit Räucherwerk, Lobpreislieder, alles, was das religiöse Herz bedarf. wollte, wurde dort schön weitergemacht. Das war also eine zum Himmel schreiende Heuchelei. Und damit war das ganze Land erfüllt. Und damit haben sie den Heiligen Israels gelästert. Und darum sagt Gott in Vers 15, und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, ich verhülle meine Augen vor euch. Und wenn ihr noch so viel betet, ich höre nicht, denn eure Hände sind voll Blut. So eine zum Himmel schreiende Heuchelei, die erleben wir auch in Deutschland jedes Jahr einmal, so richtig schön und heftig. Jetzt, Weihnachten. Das ist diese Zeit, wo wir das hier in unserem Land machen. Politiker sprechen dann gern vom Frieden, vielleicht sogar vom Weihnachtsfrieden und schüren weiter Konflikte und Krieg. Viele Menschen spenden in dieser Zeit, aber jedes Jahr steigt der Konsum, ja, mehr und mehr. Firmen feiern ihre Weihnachtsfeiern, das ist immer ganz wichtig. Aber was findet dort statt? Jetzt besaufen wir uns mal richtig, ja. Wir sprechen vom Fest der Familie und setzen uns alle mit unseren Handys in die Ecke. Deutschland feiert als Höhepunkt des Jahres das Fest der Liebe. Es ist ja wirklich das größte Fest in Deutschland. Nach einem Jahr, in dem in diesem Land über oder um die 100.000 Kinder im Leib ihrer Mutter umgebracht wurden. Und dann feiern wir das Fest der Liebe. Und zum Höhepunkt strömen die Menschen wie nie das ganze Jahr über dann in die Gotteshäuser. Lasst uns jetzt Gottesdienst feiern. Gott ist das ein Gräuel. In der Bibel werden ja viele Sünden beschrieben. Aber das ist die schlimmste. Heuchelei ist das Schlimmste. Und hier könnte ich natürlich jetzt noch Beispiele noch und nöcher finden, um uns herum in der Politik und Gesellschaft. Ich meine, das ist jetzt eben gerade aktuell, ja, wenn man auf Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit pocht, solange es gegen eine gewisse Partei geht, aber zugleich dieser Partei genau diese Rechte abspricht, was ist das anders als Heuchelei? Gestern war ja dieser Tag in Gießen, ich weiß gar nicht, ob unsere Geschwister in Gießen heute überhaupt zum Gottesdienst kommen konnten, weil es dort so abging in der Stadt, wo sich die Jugendorganisation der AfD neu gegründet hat. Und ja, müssen wir das jetzt Stellung beziehen? Ja, ich denke, wir müssen es, weil Jesaja es getan hat. Jesaja hat die Regierung angesprochen, hat die Mächtigen, die Politik angesprochen und hat gesagt, ihr seid Heuchler. Und wir müssen es auch machen, weil es ja auch um uns geht. Freie Meinungsäußerung ist das höchste Gut, wenn es gegen bibeltreue Christen geht. Da kann man alles sagen. Die müssen das aushalten. Da kann man lästern und fluchen. Die kann man als dumm und sonst was darstellen. Aber Christen selbst müssen sich immer mehr vorsehen, was sie noch von ihrem Glauben laut aussprechen. Da kommst du ganz schnell in die Enge. Aber die große Gefahr ist natürlich, dass je mehr wir dann eben das machen und mit dem Finger auf die anderen zeigen, umso schneller selbst zu frommen Heuchlern werden. Wie leicht fällt es uns, äußerlich die Form zu wahren? Gottesdienste, Gebete, Bibel lesen, das können wir doch alles schön absolvieren und im Herzen beten wir Götzen an. Vor Gott und vor anderen, vor unseren Glaubensgeschwistern, da können wir diese fromme Fassade aufrechterhalten, egal was gerade passiert ist, ja, während unser Herz voller Selbstsucht und Sünde ist. Am Sonntag sitzen wir in der Kirche, im Gottesdienst, wir langweilen uns über das Evangelium, haben wir ja schon so oft gehört, aber die Woche überleben wir in Sünde. Oder wir werden vielleicht sogar vom Wort getroffen in der Predigt. Nehmen uns vor, jetzt will ich das und das tun. Herr, jetzt muss ich das und das ändern. Nur um es dann am Montag schon wieder zu vergessen und in den alten Trott zu gehen. Was ist das andere als Heuchelei? Oder wir rechtfertigen die eigene Sünde, wir reden sie klein, weil ja die anderen viel größere Sünde haben. Oder wir sehen den Span im Auge des anderen. Ja, die kleine Sünde in seinem Leben sehen die große, den Balken im eigenen Auge nicht. Und so weiter. Ja, das Evangelium haben wir jeden Tag bitterlich nötig. Ohne dem Evangelium können wir nicht auskommen. Aber wir schätzen es überhaupt nicht mehr wert. Später wird Gott sagen, Jesaja 29, Vers 13, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Religiöse Heuchelei, religiöser Formalismus bedeutet, Sünde auf die Spitze zu treiben. Und Gott hasst das. Jesus verabscheut das. Das war der Vorwurf, den Jesus gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten hatte. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, das waren ja die Frommen, das waren ja die Bibeltreuen der damaligen Zeit. Warum ist er so auf Konfrontation mit ihnen gegangen? Weil es Heuchler waren. Aber mit Heuchelei können wir gut leben. An Heuchelei hat sich unsere Gesellschaft gewöhnt. Mit Heuchelei können auch wir Christen gut leben. Wir wissen, das ist so, das machen wir so. Wir wollen doch gar nicht zu sehr mit den Nöten und Sünden der anderen konfrontiert werden. Lieber den frommen Schein wahren. Aber mit solchen Worten, die Jesus hier in diesem ersten Kapitel verwendet, da haben wir schon unsere Probleme, oder? Also diese Worte über Züchtigung, über Schläge, über Wunden. Und dass Gott das dann auch ausgeführt hat, wie hart er vorgegangen ist, da haben wir dann eher unsere Probleme. Das kann man doch nicht machen. Wie kann Gott nur so weit gehen? Und die Antwort ist genauso schockierend. Aus Liebe. Aus Liebe lässt Gott sein Volk eben nicht los, selbst wenn sie ihn loslassen. Und er zeigt seine Liebe, indem er sie immer wieder ermahnt. Indem er sie straft, indem er sie eben wirklich spüren lässt, wohin das geht und es führt, wenn sie diesen Weg weitergeht. Er zeigt seine Liebe, indem er sie nicht völlig zugrunde richtet, sondern diesen Überrest überlässt. Diese Hütte im Gurkenfeld ist ein Gnadenzeichen Gottes. Aus Liebe zeigt Gott uns auf, seht ihr nicht, wohin eure Sünden führen. Sie führen nicht nur zu immer mehr Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Spaltung und Korruption. Sie richten nicht nur eure Familien und eure Gesellschaft zugrunde. Sie führen euch in das Gericht Gottes. Deshalb lesen wir im Hebräerbrief: Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wer der Herr liebt, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Gott wollte sein Volk vor Schlimmeren bewahren. Wollte ihnen so deutlich wie es ging aufzeigen, dass ihr Weg ins Verderben führte, ohne sie zu verderben. Gott gab dem Volk auch immer wieder die Chance umzukehren. Aber sagt, wenn ihr nicht hört, dann wird das Gericht kommen. Ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Ich werde für die Witwe und für den Waisen und für die Unterdrückten sorgen. Ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Und deshalb kommen wir im nächsten Punkt zum Gerichtsurteil. Das ist hier nicht aufgeführt, aber das kommt hier noch rein. Das Gerichtsurteil. Vers 27, Zion wird durch Recht erlöst werden und seine Bekehrten durch Gerechtigkeit. Wenn Gott gerecht halten wird, dann wird es eine Erlösung werden. Aber der Zusammenbruch trifft die Übertreter und die Sünder alle miteinander, die den Herrn verlassen, kommen um. Sehr harte Worte hier am Ende. Der Starke wird zum Werk, also zum Feueranzünder und sein Tun zum Funken. Beide werden miteinander brennen, sodass niemand löschen kann. Das ist ein sehr, sehr deutliches Gerichtswort. Und das klingt hart, aber es macht alles irgendwie Sinn in diesem Kapitel. Es ist logisch, es ist der normale Weg. Gottes Erziehungswege mit seinem Volk, wir sehen das. Ein Zeichen seiner Liebe, er will sie nicht aufgeben. Gnade über die, die sich besinnen, die auf den richtigen Weg dann gehen. Und Gericht über die unbußfertigen Sünder. Das macht alles Sinn, bis zum letzten Vers. Aber in der Mitte gibt es irgendwie einen Vers, der macht überhaupt keinen Sinn. Der passt da eigentlich nicht rein. Und das ist der bekannteste Vers aus diesem Kapitel. Vers 18. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Gott sagt zu diesen halsstarrigen Sündern, zu denen, die ihn lästern, die sich über ihn lustig machen, die ihn mit ihrer Heuchelei für dumm verkaufen. Das ist doch Wahnsinn, die gehen da, machen ihren schönen Gottesdienst mit Händen voller Blut. Ist doch klar, dass Gott das weiß, was da abgeht. Die verkaufen ihn für dumm. Gott sagt zu ihnen, kommt her, dann lasst uns rechten. Gott will also diesen Rechtsstreit führen, wo eigentlich schon klar ist, durch diese erdrückende Beweislast, dass sie keine Chance haben. Er hat sie ja bereits vorgeführt. Er hat sie ja schon bloßgestellt. Er hat ihre Sünden offengelegt. Dazu dieses Vorstrafenregister. Da weiß doch jeder, das wird nichts. Aber dann passiert eben dieses Unverständliche, dieses Unglaubliche. Gott tritt nicht gegen sie auf, sondern Gott tritt für sie ein. Mitten in dieser Gerichtsverhandlung. Er sagt, ich vergebe eure Schuld, ich reinige euch und zwar ganz und gar. Also noch vor dem Gerichtsurteil kommt die Verheißung der Begnadigung. Du stehst also an diesem Abgrund, weil du nicht umkehren wolltest, weil du nicht den rechten Weg gehen wolltest. Es wird dunkel. Früher oder später wirst du da runterfallen. Und Gott sagt, ich lasse dich nicht los, ich schicke jetzt den Hubschrauber und hole dich da raus. So ist es Rudi und Christina gegangen für ihre Wanderung. Standen am Abgrund. Gott hat sie nicht dort gelassen. Und damit komme ich zum letzten Punkt, die Begnadigung. Auch wenn eure Sünden wie Scharlach und rot wie Karmesin sind. Scharlach und Karmesin, das sind Farben. Das sind rote Farben. Es sind sehr, sehr teure Farben, weil sie sehr aufwendig herzustellen waren aus gewissen Pflanzen und Insekten. Und diese Farbe rot, dieses hell leuchtende Rot, das sah aus wie frisches Blut. Das war ein Symbol. Es war ein Symbol für Schuld und Gewalt. Und was noch war, diese Farben waren so intensiv und dauerhaft, dass sie nicht wieder aus diesen Textilien herausgingen. Also man konnte sie nicht übersehen. Ja, reiche Leute haben diese Farben getragen, die wollten gesehen werden, man war unübersehbar und sie ließen sich nicht mehr auswaschen. Was mit dieser Farbe gefärbt war, hast du nicht mehr rausbekommen. Es ist viel schlimmer als mit einem weißen neuen Pullover rote Beete reiben und dann dir alles über den Latz kippen. Das kannst du wegwerfen, das war noch viel heftiger. Das war beständige Farbe. So wie die Sünde in uns. Sie sitzt tief. Die kann nicht übersehen werden und sie kann auch nicht entfernt werden. Sie sitzt so tief in uns drin, sie kann nicht entfernt werden. Deshalb gehst du ja diesen Weg immer weiter der Sünde. Obwohl du es langsam merken müsstest, es tut langsam weh der Weg. Gehst ihn weiter. Und dann dieser Kontrast natürlich zu weiß. Ich meine, unsere Straßenschilder sind rot-weiß, Flatterwetter sind rot-weiß. Das ist der Kontrast. Rot-weiß. Und jetzt rein und ihr seid so, ihr seid rot. Und jetzt sagt Gott, ich werde euch wieder so machen. Ich werde euch machen wie Schnee, wie Wolle. Das waren auch damals Bilder für Reinheit und Unberührtheit. Was ist weißer als frisch gefallener Schnee, auf dem die Sonne scheint? Wenn du dort länger drauf guckst, das schaffst du nicht, das kannst du nicht. Du brauchst eine Sonnenbrille. Wer lange, lange auf weißem Schnee starrt, der von der Sonne beschienen wird, der kann sogar erblinden. So rein. Wolle, dieses hebräische Wort für Wolle, das bezieht sich auf helle, unberührte, frisch geschorene Wolle. Unverfälscht, unberührt. Das heißt, Gott will nicht nur für Gerechtigkeit sorgen, sondern für Reinheit. Aber nicht indem er, wie es Vers 25 heißt, seine Hand gegen sie wendet und ihre Schlacken ausschmilzt, wie mit Laugensalz ihr Blei wegschafft. Oder eben noch deutlicher Vers 31, indem er sie brennen lässt. Wenn du so für Gerechtigkeit sorgst, dann bleibt da nichts mehr. Da ist alles Böse weggebrannt. Da ist da nichts mehr. Gerechtigkeit durch Gericht, das ist ein Weg. Aber Gott will Gerechtigkeit für Gerechtigkeit sorgen durch Reinigung. Indem er die Sünder in ihren ursprünglichen, von Sünde unberührten Zustand versetzt. Das können wir uns gar nicht vorstellen, weil wir von Geburt an schon diesen Egoismus, diese Sünde in uns haben. Das können wir gar nicht erahnen, was das bedeutet, ganz gereinigt zu sein von Sünde. Gott sagt, ich mache alles wieder gut. Egal, was gelaufen ist, egal, wie lange du in die falsche Richtung gelaufen bist, ich mache alles wieder gut. Ist das vorstellbar? Wie viel Sünde haben wir auf uns geladen? Wie viel Schaden haben wir angerichtet in unserem Leben, im Leben von anderen, in unseren Familien? Und Gott sagt, ich mache alles wieder gut. Alles rein, alles unberührt. Wie will Gott das machen? Nun, Ich habe euch gesagt, das Kapitel 1 ist die Einleitung in das Buch Jesaja. Das ist die Botschaft von Jesaja. Die endet im Himmel, wo alles rein und herrlich ist. Gott selbst wird zu uns kommen, sagt er, und zwar in einem Kind. Immanuel, Gott mit uns, heißt dieser Name. Das ist Kapitel 7. Und Gott verheißt uns, Jesaja verheißt uns Jesus, und das ist der Sohn Gottes, das ist der König Gottes, Jesaja 9. Und dieser König wird uns Gerechtigkeit bringen, Jesaja 11. Das sind diese berühmten Texte. Und wie wird er das machen? Indem er unsere Stelle einnimmt, indem er unsere Sünde auf sich nimmt. Er wurde von Gottes König zum Knecht Gottes. Und es ist interessant, diese Worte, die wir hier im Kapitel 1, Vers 5 und 6 haben, Schläge, Krankheit, Wunden, die hören wir dann wieder in Jesaja 53, wo von diesem Gottesknecht die Rede ist. Dort steht, für wahr, er hat unsere Krankheit getragen. Er hat unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Dieses schreckliche Bild aus den ersten Versen von Jesaja, das finden wir wieder dann im Kapitel 53, wo es um diesen Gottesknecht geht, wo es darum geht, wo Jesaja prophezeit hat, was passiert, wenn Jesus am Kreuz stirbt. Genau das. Und in Offenbarung, wisst ihr, was dort steht? Offenbarung Kapitel 7, Vers 9, da ist dann von einer unübersehbar großen Zahl von Menschen die Rede aus allen Völkern und Sprachen. Und die tragen alle weiße Kleider. Und dann fragt einer den Johannes, der diese Offenbarung empfängt, warum haben die weiße Kleider? Wie haben die das gemacht? Und dann sagt Johannes, ja, du weißt es, sag's mir. Und dann sagt er, sie kommen aus großer Drangsal, aber sie haben ihre Kleider gewaschen, sie haben sie reingemacht im Blut des Lammes. Das sind diese beiden Kontraste. Der Kontrast aus Jesaja 1, wo man überhaupt nicht versteht, warum kommt dort auf einmal mitten in der Gerichtsverhandlung dieses Wort, ich werde euch schneeweiß machen. Und dann der Kontrast in Offenbarung 7, im Blut des Lammes, in diesem Rot, wurdet ihr rein und weiß. Kennst du das Gefühl, von Schuld und Sünde beladen zu sein? So, dass es dich wirklich runterdrückt oder dass es dich runterzieht. Und dann kommt noch dazu, dass du deine Heuchelei erkennst und es ekelt dich an. Deine eigene Heuchelei ekelt dich an. Und weißt du, was dann passiert? Dann hast du keinen Bock, vor Menschen zu gehen und das richtig vor Gott zu gehen. Du hast keine Lust, zum Gottesdienst zu gehen. Und weiter in diese fromme Fassade aufrechtzuerhalten. Kennt ihr das Gefühl? Vielleicht bist du mit diesem Gefühl heute Morgen hierher gekommen. Vielleicht hast du während dieser Predigt erkannt, was für ein Heuchler du bist. Wie schlimm genau diese Sünde ist. Wisst ihr, ich spüre das ganz oft, eigentlich immer besonders dann, wenn ich hier predigen soll. Dann denke ich mir, wie kann ich mich jetzt hier hinstellen und der Gemeinde das Wort Gottes verkünden? Das, was ich hier sage, das habe ich doch alles selber gemacht. Ich bin doch selber mit meinen Taten, Gedanken, Worten in Sünde gefallen. Bin unwürdig, kann mich nicht hier hinstellen und so tun, als ob ich jetzt hier euch was erklären kann. Geht doch nicht. Ist doch alles nur fromme Heuchelei. Warum kann ich jetzt trotzdem hier stehen und euch das verkünden? Warum können wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern und uns freuen? Gott anbeten mit Liedern, ohne Angst haben zu müssen, dass es jetzt doch wieder nur ein frommes Getue wird. So eine frommes Schauspiel voreinander und vor Gott. Weil Gott uns heute Morgen auch sagt, kommt her. Kommt her, wir wollen miteinander rechten. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, so sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, so sollen sie weiß werden wie Wolle. Amen.